neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. In der kommenden Stunde hört ihr den Vortrag von Fabian Lea, Krieg in Gaza, Perspektiven internationaler Solidarität. Er fand statt am 12. April 2024 im linken Zentrum Freiburg, wo er von der Gruppe Gemeinsam Kämpfen veranstaltet wurde.
Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wie es eben der Moderation schon gesagt wurde, ist der Plan, ich werde jetzt erstmal so ungefähr 30 bis 40 Minuten referieren. Wenn während des Referats jemand eine akustische Verständnisfrage oder auch eine dringende inhaltliche Verständnisfrage hat, kann man sich gern auch direkt während dem Referat kurz melden. Ansonsten halt inhaltliche Nachfragen, Kritik und so weiter, würden wir dann danach in einer Frage-Antwort-Runde bündeln und nach beantworten. Also es wird relativ viel Zeit für Fragen und Antworten danach noch geben. Würde dann gleich mit dem Vortrag erst einmal starten, aber gerade eine Frage zur Akustik. Wie ist es hier im Raum, wenn ich so in der Lautstärke spreche? Kann man mich ganz hinten noch ganz gut hören?
Ein bisschen lauter.
So ungefähr, kann man so einigermaßen hören. Weil ich glaube, die Akustik ist nicht so optimal im Raum, aber ich versuche gleichzeitig nicht zu schreien und auch nicht zu leise zu sprechen. Okay, dann würde ich jetzt erstmal im Vortrag starten und wie gesagt, inhaltliche Fragen am besten einfach merken, dass wir danach in der Frage-Antwort-Runde darüber diskutieren können. Über ein halbes Jahr dauert das Gemetzel des Gaza-Krieges mittlerweile an. 25.000 bis 30.000 Menschen sind dabei bisher getötet worden, über 50.000 verwundet. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist angesichts der weitflächigen Zerstörung so katastrophal, dass quasi die gesamte Bevölkerung unterernährt ist und Hunderttausende Menschen obdachlos. Die Zahl der vernichteten Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen ist so groß, dass es selbst bei einem sofortigen Kriegsende Jahre dauern würde, Gaza so weit wieder aufzubauen, dass dort ein halbwegs menschenwürdiges Leben möglich werden könnte. Seuchen breiten sich aus. Eine Investigativrecherche hat derweil gerade erst vor kurzem nachgewiesen, dass die Zielauswahl der israelischen Luftschläge auf Gaza nicht von Menschen bestimmt wird, sondern von einer KI, die per Algorithmus die wahrscheinlichsten Orte von Hamas-Einrichtungen bestimmt, die dann ohne Rücksicht auf Verluste angegriffen werden. Ganze Blocks werden automatisiert eingeebnet, wenn die KI befindet, dort könnten sich Hamas-Strukturen befinden. Die Höhe ziviler Todesopfer in Gaza, die inzwischen die Opferzahlen des 7. Oktober um mehr als das 20-fache übersteigt, spielt für die israelische Kriegführung nachweislich keinerlei Rolle. Und entsprechend sieht die vorläufige Bilanz dieses Krieges dann auch aus. In den letzten Jahrzehnten hat es auf der Welt keinen militärischen Konflikt mit solchen Opferzahlen pro Monat gegeben. Zur Einordnung. In der Schlacht um Aleppo, die als blutigster urbaner Kampf der Gegenwart galt und in der westlichen Öffentlichkeit als so beispiellos brutal betrachtet wurde, dass diese eine Schlacht viel zur internationalen Ächtung des Assad-Regimes beitrug, wurden innerhalb von 4 Jahren etwa gleich viele Menschen getötet wie jetzt in Gaza in 6 Monaten. Die Zahl der bestätigten zivilen Todesopfer im gesamten Ukraine-Krieg, einem seit über 2 Jahren tobenden riesigen Staatenkrieg mit Hunderttausenden kämpfenden Soldaten, ist 2 bis 3 Mal niedriger als die in Gaza. Die Todesopferzahl in Gaza hat inzwischen knapp die Hälfte der Opferzahlen des Atombombenabwurfs auf Nagasaki erreicht. Dieses momentan auf der Welt beispiellose Gemetzel wird von den westlichen Mächten, allen voran den USA und Deutschland, nicht nur gebilligt, sondern aktiv unterstützt. Die USA, die den israelischen Staat mit gewaltigen direkten und indirekten Subsidien ohnehin schon permanent finanziell am Leben erhalten und jedes Jahr einen großen Teil des israelischen Militärbudgets direkt übernehmen, haben gerade erst ein zusätzliches Milliardenpaket für die weitere Finanzierung des Krieges aufgelegt. und Deutschland, neben den USA, einer der Hauptfinanziers des israelischen Militärs, hat seine Waffenexporte nach Israel gerade erst verzehnfacht. Die Vernichtung Gazas findet zu einem großen Teil mit amerikanischen und deutschen Waffen statt. Aber nicht nur direkt militärisch und finanziell, auch politisch und diplomatisch steht der deutsche Staat bedingungslos hinter der rechtsradikalen, zum Teil aus offenen völkischen Faschisten bestehenden Regierung Netanyahu. Während selbst die beiden Regierungen sich angesichts der internationalen und auch in der US-Öffentlichkeit selbst wachsenden Abscheu über diese Kriegführung genötigt sieht, zumindest verbal zunehmend von Netanyahu abzurücken und seine Art der Kriegführung offen anzugreifen, steht die Ampelregierung in bedingungsloser Loyalität zur Zerstörung Gazas und greifen die Organe der BRD jeden Hauch von Kritik am Inferno in Gaza als Antisemitismus an. Ja, es läuft eine große juristische Verfolgungswelle gegen so ziemlich jede Art von Palästina-Solidarität. Und deutsche Rechtsparteien sehen den Krieg als eine gute Gelegenheit, die Abschiebung aller Migrantinnen zu fordern, die keine bedingungslose Loyalitätsbekundung zum israelischen Staat ablegen. Was aber ist der Charakter dieses Krieges? Welches Interesse hat der westliche Imperialblock an der bedingungslosen Unterstützung Israels und wie sollten westliche Linke sich in diesem Konflikt verhalten? Die Vorgeschichte dieses Krieges beginnt lange vor dem israelischen Einmarsch in Gaza und auch lange vor dem 7. Oktober. Der Nahostkonflikt in seiner heutigen Form geht auf den Sechstagekrieg von 1967 zurück, als dessen Ergebnis Israel zur Kolonialmacht wurde. Damals griffen die israelischen Streitkräfte Ägypten unter seinem panarabisch orientierten Präsidenten Nasser sowie dessen arabische Verbündete in einem vermeintlichen Präventivschlag an. Dass Nasser damals tatsächlich einen bald bevorstehenden Angriff auf Israel geplant habe, scheint im Licht heute zugänglicher Akten äußerst fraglich. Und der israelische Historiker Tom Segev hat in seinem Buch über den Sechstagekrieg gezeigt, dass auch die israelische Regierung selbst nicht wirklich glaubte, ein ägyptischer Angriff stünde kurz bevor und man eher die Gelegenheit ergriff, den gefährlichen politischen Gegner Nasser präventiv matt zu setzen. Mit massiver westlicher, vor allem US-amerikanischer Unterstützung besiegte Israel damals die überrumpelte arabische Koalition und konnte ihr die Friedensbedingungen diktieren. Das siegreiche Israel annektierte nach dem Krieg weiträumige Territorien der unterlegenen arabischen Staaten. Den Sinai und den Gazastreifen von Ägypten, die Golanhöhen von Syrien, Ost-Jerusalem und das Westjordanland von Jordanien. Diese eroberten Territorien, von denen der Sinai später an Ägypten zurückgegeben wurde, stellten Israel aber vor ein Dilemma. Mit Gaza, Ost-Jerusalem, dem Westjordanland, bekam der israelische Staat rein arabisch besiedelte Gebiete in die Hand, deren Bevölkerung man nicht die israelische Staatsbürgerschaft geben konnte, ohne in Kauf zu nehmen, dass es im so vergrößerten Israel mittelfristig vielleicht keine jüdische Bevölkerungsmehrheit mehr geben würde. Israel war aber von Anfang an ausdrücklich als ein Ethnostaat konzipiert und die Sicherstellung seines dauerhaft jüdischen Mehrheitscharakters erklärtes Staatsziel. Nachdem der Krieg von 1947 zwischen arabischer und zionistischer nationalistischer Bewegung nach dem Abzug der britischen Kolonialmacht mit einem israelischen Sieg geendet hatte, war fast die gesamte arabische Bevölkerung in der Nakba vertrieben und enteignet worden. Und der kleine Rest arabischer Bevölkerung wurde nur widerwillig geduldet und heftig diskriminiert. Jetzt einer großen, unterworfenen, neuen arabischen Bevölkerung die israelische Staatsbürgerschaft zu verleihen, hätte diese Politik massiv ausgehöhlt. Also wurden die damals eroberten Gebiete nicht offiziell ins israelische Staatsgebiet integriert, aber auch nicht an die arabischen Staaten zurückgegeben und auch nicht als eigenständiger palästinensischer Staat in die Unabhängigkeit entlassen. Stattdessen wurden Gaza und das Westjordanland zu Kolonien, zu Territorien, die vom israelischen Staat beherrscht und von der israelischen Armee besetzt waren, deren Bevölkerung aber kein Bürgerrecht und keinerlei politische Rechte besaß, keinen Zugang zum israelischen politischen System hatte und einer vom Rechtssystem für israelische Bürgerinnen strikt getrennten Militärgerichtsbarkeit unterstand. Die Nutzung dieser neu gewonnenen Kolonien bestand zunächst in erster Linie in ökonomischer Ausbeutung. Einerseits wurden die eroberten Territorien, deren Wirtschaft und Handel ja nun von Israel beherrscht wurde, zu Monopolmärkten für israelische Produkte, in denen ausländische Erzeugnisse kaum noch gehandelt werden durften. Andererseits wurden die Kolonien zu einem großen Reservoir billiger Arbeitskraft für das israelische Kapital. In Gaza und im Westjordanland konnten israelische Unternehmen nun in beliebiger Zahl Billigarbeiterinnen zu Löhnen rekrutieren, die weit unter dem in Israel üblichen Niveau lagen. Und so wurden die elendesten, am schlechtesten bezahlten und am wenigsten prestigeträchtigen Sektoren der israelischen Wirtschaft bald überwiegend von unterbezahlten palästinensischen Pendlerinnen aus den Kolonien betrieben, vor allem im Baugewerbe. Diese palästinensischen Billigarbeiterinnen hatten abgesehen von ihrem extrem niedrigen Lohnniveau den großen Vorteil, dass sie keine politischen Rechte besaßen und keinen Zugang zum normalen israelischen Justizsystem hatten, also keine Möglichkeit besaßen, sich politisch organisieren und Arbeitskämpfe führen zu können wie israelische Arbeiterinnen. Gegen dieses neue israelische Kolonialregime bildete sich aber bald Widerstand. Dieser zu spektakulären, internationalen medienwirksamen Angriffsformen wie Bombenattentaten und Geiselnahmen greifende palästinensische Widerstand war zunächst säkular und linksorientiert, sympathisierte mit sozialistischen Ideen und lehnte sich teilweise an den sowjetisch beherrschten sozialistischen Block an. Die Führung des palästinensischen Widerstandes nahm bald die schon vor dem Sechstagekrieg gegründete säkular-linksnationalistische Fatah an. Höhepunkt der Bewegung war Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre die von zahlreichen verschiedenen Organisationen getragene erste Intifada mit einer Welle von Anschlägen im israelischen Kerngebiet. Diese erste Intifada führte zu einem grundlegenden Charakter des Wandelns der Kolonialgebiete. Um das Eindringen palästinensischer Attentäter ins israelische Kerngebiet zu verhindern, wurde fast allen Palästinenserinnen die Einreise ins israelische Staatsgebiet verboten und die Grenze zwischen den Kolonien und dem Kerngebiet zunehmend mit Zäunen und Mauern abgeriegelt. Dadurch war das bisherige massenhafte Pendeln palästinensischer Billigarbeiterinnen nach Israel unterbunden und die Kolonien ökonomisch nur noch sehr eingeschränkt nutzbar. Sie in die Unabhängigkeit zu entlassen, kam für den israelischen Staat aber auch nicht in Frage. Stattdessen entwickelten die eroberten Territorien einen ganz neuen Charakter. Von Wirtschafts wurden sie jetzt in erster Linie zu Siedlungskolonien. Israelische Zivilsiedlungen in den eroberten Gebieten waren schon vor der ersten Intifada angelegt worden. Aber ab den 90er Jahren nahm deren Entwicklung rasant an Fahrt auf und wurde jetzt zum zentralen Aspekt der israelischen Herrschaft. Diese Siedlungen wurden und werden üblicherweise von ultrarechten israelischen Nationalistinnen angelegt, die glauben, durch die Ausdehnung jüdischen und die Zurückdrängung arabischen Siedlungsgebietes eine historische, völkische oder religiöse Mission zu erfüllen. Wenn eine solche neue Siedlung von israelischen Rechten gegründet wurde, stand sie aber sofort unter dem Schutz der israelischen Besatzungstruppen und ihr Gebiet war dann für Araberinnen gesperrt. Dass diese Praxis des Siedlungsbaus völkerrechtswidrig ist und in zig verschiedenen UN-Resolutionen als illegal verurteilt wurde, änderte nichts daran, dass Umfang und Tempo des Siedlungsbaus immer weiter zunahm. Besonders das Westjordanland wurde immer mehr zerschnitten von israelischen Siedlungen, die für Palästinenserinnen unpassierbar sind und das Gebiet, in dem die arabische Bevölkerung sich noch bewegen darf, immer mehr zu einem unverbundenen Flickenteppich kleiner Gebietsfetzen zusammenschrumpfen lässt. Je größer die Zahl der illegalen israelischen Siedlerinnen wird, aktuell sind es über 400.000, desto mehr verwandelt das Westjordanland sich in eine Gesellschaft mit strikter, offizieller Rassentrennung. Auf engstem Raum leben hier zwei Bevölkerungen, deren politischer und juristischer Status je nach Ethnie ein vollkommen verschiedener ist. Teilweise sogar innerhalb einzelner Städte. so etwa in Hebron, wo Araberinnen bestimmte Straßen und Stadtviertel nicht betreten und nachts das Haus nicht verlassen dürfen. Dazu kommt es andauernd zu bewaffneten Überfällen rechtsradikaler Siedlerinnen auf die arabische Bevölkerung der Umgebung, in der klaren Absicht, durch das Verbreiten von Terror die palästinensische Bevölkerung zur Flucht zu treiben. Ein Terror, der von den Besatzungstruppen in der Regel gedeckt wird. Während und nach der ersten Intifada fand aber nicht nur ein Wandel des Charakters des israelischen Kolonialregimes statt, sondern auch einer im Charakter des palästinensischen Widerstandes. Wie in vielen Teilen der arabischen Welt war auch in Palästina der moderne politische Islamismus in den 80er Jahren zu einer relevanten Kraft geworden. Und wie in den meisten anderen arabischen Ländern war sein Aufstieg eine Reaktion auf das Versagen und die Degeneration des säkularen Linksnationalismus. Wie in Ägypten der Nasserismus, im Syrien und Irak der Baathismus und in Palästina eben die Fatah repräsentierte. Die Fatah hatte angesichts ihrer bisherigen Misserfolge Anfang der 90er Jahre ihre militante Strategie aufgegeben. Den israelischen Staat anerkannt und war mit ihm in Verhandlungen getreten, an deren Ende Israel im Gegenzug für die Beendigung des bewaffneten Kampfes im Westjordanland und Gaza die Bildung palästinensischer Selbstverwaltungsbehörden mit begrenzter innerer Autonomie akzeptierte, an deren Spitze die Fatah stand. In diesen Selbstverwaltungsbehörden wurden die einstigen Guerilleros von der Fatah zu bequemen, korrupten Karrieristen, die inmitten des allgemeinen Elends üppig lebten und sich mit der israelischen Besatzung arrangiert hatten. Die im Übrigen keinerlei Anstalten machte, den Kurswechsel der Fatah mit Schritten hin zu einer palästinensischen Unabhängigkeit oder auch nur am Ende des illegalen Siedlungsbaus zu belohnen. Ununterbrochen ging die Durchsetzung des Westjordanlandes mit neuen Siedlungen weiter. Die angesichts dessen von immer größeren Teilen der palästinensischen Bevölkerung als politisch gescheitert wie moralisch verkommen wahrgenommene Fatah verlor zunehmend an Rückhalt und an ihrer Stelle nahm der Aufstieg einer neuen politischen Kraft Fahrt auf, der islamistischen Hamas. Die Hamas war in ihrer Anfangsphase vom israelischen Militär und Geheimdienst unterstützt worden, weil man den damals dominierenden säkularen palästinensischen Linksnationalismus als die viel größere Gefahr einschätzte und die Islamisten als Gegengewicht gegen diesen aufbauen wollte. Und tatsächlich richtete der Kampf der ultrareaktionären Hamas sich anfangs ausschließlich gegen die palästinensische Linke und nicht gegen Israel. Mit Anschlägen auf verwestlichte Palästinenserinnen, auf emanzipierte Frauen und palästinensische Linke trat die Hamas auf die Bühne Palästinas. Erst in den 90er Jahren gelang es der Hamas dann aber, sich ein Image als besonders militante Kraft des Widerstands gegen Israel zu verschaffen, was ihre Attraktivität gegenüber der sich im Besatzungsregime bequem einrichtenden Fatah stärkte. Ebenso wie ihr Sozialprogramm, die Tatsache, dass die Hamas kostenlose Schulen, Suppenküchen und Unterstützungsfonds für die Armen einrichtete und auch dadurch krass abstach von der Korrumpiertheit der Fatah. Im Gegensatz zur Fatah, die in ihren militanten Zeiten immer wieder betont hatte, dass man den israelischen Staat bekämpfe, nicht aber die Juden, propagierte die Hamas lange Zeit einen offenen Antisemitismus. Zitiert in ihrer Gründungskarte aus den Protokollen der Weisen von Zion, sprach vom Kampf gegen die Juden, ließ kaum einen Zweifel daran, dass im von ihr erträumten unabhängigen Palästina israelische Jüdinnen keinen Platz haben würden. Die große Stunde der Hamas schlug im Jahr 2007, als sie nach einem Wahlsieg über die Fatah im Gazastreifen einen Aufstand entfachte, der zu einer Zweiteilung der palästinensischen Autonomiegebiete führte. Im Gazastreifen, wo die wenigen israelischen Siedlungen kurz zuvor nach einer Welle von Anschlägen geräumt worden waren, herrschte nun die Hamas. In den noch palästinensischen Teilen des Westjordanlandes die Fatah. Beide übrigens quasi diktatorisch ohne Wahl. Auch die Fatah im Westjordanland hielt nun keine Wahlen mehr, aus Angst, dass dabei die Hamas auch dort triumphieren konnte. Mit dem Gazastreifen hatte die Hamas nun eine Art winzigen Staat gewonnen, in dem sie de facto Regierung und Verwaltung stellte. aber freilich einen sehr elenden Quasi-Staat. Israel reagiert auf die Machtergreifung der Hamas im Gazastreifen mit einer Blockade, die den Handel mit so ziemlich allen nicht unbedingt notwendigen Gütern unterband und die ohnehin nicht gerade blühende Ökonomie des Gazastreifens vollkommen kollabieren ließ. Die Bevölkerung Gazas wurde jetzt nur noch durch Almosen internationaler Hilfsorganisationen notdürftig am Leben erhalten. Die Blockade sollte durch Aushungerung Gazas die Hamas zu Fall bringen, führte tatsächlich aber nur zum Massenelend der Zivilbevölkerung und tendenziell noch größerem Hass auf den israelischen Staat. Gaza wurde zu etwas, das nicht grundlos als das größte Gefängnis der Welt bezeichnet wurde. Eine ganze Generation wuchs in der blockierten und bald von einer großen Mauer umschlossenen Insel Gaza auf, ohne sich jemals weiter als ein paar Kilometer entfernen zu können. In bitterer Armut und völliger Perspektivlosigkeit. Rund die Hälfte der Bevölkerung dauerhaft arbeitslos und nur am Leben erhalten durch humanitäre Spenden. Und politisch unterdrückt von der Hamas, die einmal an die Macht gelangt, jede Opposition gegen ihre Herrschaft hart unterdrückte, als ihre Popularität angesichts des allgemeinen Elends einzubrechen begann. In den Jahren seither hatte sich zwischen der Hamas und der israelischen Rechten ein Verhältnis entwickelt, das man als eine Art symbiotischer Feindschaft bezeichnen konnte. Die Hamas, deren Führer inzwischen ähnlich korrumpiert wie die Fatah im Luxus im Exil lebten, brauchte regelmäßig kleine militärische Eskalationen mit Israel. Regelmäßige, praktisch wirkungslose, aber medial sehr effiziente Raketensalven auf Israel ermöglichten es ihr, sich als militante, entschlossene Kraft des Widerstands zu präsentieren. Und die erwartbaren, einkalkulierten israelischen Vergeltungsschläge darauf mit jeweils hunderten palästinensischen Todesopfern gaben medial gut verwertbare Bilder von Tod und Zerstörung, mit denen man vom eigenen Versagen ablenken und stattdessen den Kampf gegen Israel beschwören konnte, an dessen Spitze zu stehen man von sich selbst behauptete. Die israelische Rechte wiederum brauchte die Hamas einerseits, weil ihre Herrschaft über Gaza und damit die Spaltung der palästinensischen Autonomiegebiete die mögliche Proklamierung eines palästinensischen Staates unmöglich machte. Netanyahu hat in internen Besprechungen seines ultrarechten Kabinetts ausdrücklich dargelegt, dass Israel die Hamas erhalten müsse, um einen palästinensischen Staat zu verhindern. Und entsprechend schritt man vor dem 7. Oktober zu einer teilweisen Lockerung der Blockade, um der Hamas das ökonomische Überleben zu ermöglichen. Andererseits schürte jeder Hamas-Raketenangriff die nationalistische und militaristische Stimmung in Israel, die die Rechte brauchte, um politisch dominante Kraft im Land zu bleiben. So stellte sich eine Art eingeprobtes Eskalationsritual ein mit einem neuen Krieg alle paar Jahre, in dem aber Israel niemals die Hamas ernstlich zu stürzen versuchte und die Hamas niemals versuchte, Israel in einem Maß weh zu tun, dass sie entfernen musste. Der reaktionären Hamas-Führung wie der reaktionären israelischen Regierung lag lange Zeit an der Aufrechterhaltung des Status quo. Bis zum 7. Oktober 2023. Dieser beispiellose Angriff mit massenhafter Ermordung zufälliger israelischer Zivilisten musste zu einem gewaltigen, jeden bisherigen Rahmen sprengenden israelischen Vergeltungsschlag führen. Das war der Hamas und ihren Verbündeten klar gewesen und wird auch von einem Interview eines Hamas-Mediensprechers bestätigt, der ausführt, man habe am 7. Oktober eine brutale israelische Reaktion erwartet, die wiederum die arabische Welt in Empörung und Aufruhr versetzen und damit irgendwie in einen Krieg der arabischen Staaten mit Israel führen sollte, von dem allein man sich einen grundlegenden Umsturz der Situation versprechen könnte. Und diese israelische Vergeltung kam. Erst in Form wochenlanger massiver Luftangriffe mit nun quasi vollständiger Blockade Gazas, auch von lebensnotwendigen Gütern mit Abschaltung der Wasserversorgung, einem schwerwiegenden allgemein anerkannten Kriegsverbrechen. Und dann in Form einer verheerenden Bodenoffensive erst gegen Gaza-Stadt, dann gegen Khan Yunis und jetzt wahrscheinlich gegen das mit Binnenflüchtlingen überfüllte Rafah. Dieser israelische Rachekrieg ging bald über Vergeltung für den 7. Oktober weit hinaus. und nahm den Charakter eines Vernichtungskrieges an. Mit derart flächendeckender Zerstörung des Gebäudebestandes und der Infrastruktur des ganzen Gazastreifens, dass sich die Frage stellt, ob die Zielsetzung der israelischen Kriegführung vielleicht darin besteht, den Gazastreifen überhaupt unbewohnbar zu machen, seine Bevölkerung zu vertreiben, aber wohin eigentlich, und Gaza anschließend an Israel anzugliedern. Die am weitesten rechts stehenden völkischen Teile der Regierung Netanyahu fordern teils ziemlich offen eine ethnische Säuberung Gazas, die in einer oder der anderen Form als Resultat des Krieges mittlerweile denkbar scheint. Aus der Vergeltung für den 7. Oktober ist ein Feldzug geworden, der in eine Ausdehnung des israelischen Siedlungs- und Koloniallandes und möglicherweise eine neue Nakba münden könnte. In diesem Krieg steht besonders die deutsche Regierung unerschütterlich und bedingungslos auf der Seite Netanjahus. Aber warum eigentlich? Welches Interesse haben der westliche Block im Allgemeinen und die BRD im Besonderen an den Machtinteressen Israels? Einerseits sind es außenpolitische, imperialistische Interessen. Der israelische Staat ist in gewisser Weise ein Gemeinschaftsprojekt des NATO-Blocks unter Federführung der USA. Israel wäre ohne massive finanzielle und militärische Unterstützung, besonders der USA, inmitten einer feindlichen Umgebung niemals lebensfähig gewesen. Israel ist ökonomisch wie demografisch ein Zwerg. Seine Volkswirtschaft ist kleiner als die Österreichs und ein bisschen größer als die Niedersachsens. Das ist keine ökonomische Basis, auf der man den Status einer militärischen regionalen Großmacht erlangen kann. Diesen Status verdankt Israel allein der kontinuierlichen, gewaltigen westlichen Unterstützung. In den 50er bis 70er Jahren wurde nur etwa ein Drittel der israelischen Importe durch eigene Exporte gedeckt, die restlichen zwei Drittel von den USA und ihren Verbündeten übernommen. Das israelische Militärbudget wurde zum Großteil direkt aus der US-Staatskasse bezahlt. Und bis heute zahlen die USA jedes Jahr etwa ein Fünftel aller israelischen Militärausgaben direkt aus ihrem Staatsbudget. Der Rest der israelischen Staatsausgaben wird zu einem guten Teil einerseits durch westliche sogenannte Entwicklungshilfe finanziert, andererseits durch zinsfreie Kredite, auf deren Rückzahlung man nicht besteht. Also de facto ebenfalls westliche Subsidien. Ein Abdrehen des Geldhahns vor allem aus Washington, aber auch aus Berlin, London und so weiter, würde zu einem sofortigen, völligen Zusammenbruch des israelischen Staatshaushaltes führen und dazu, dass die in Relation zu Größe und Gewicht des Staates absurd überdimensionierten Streitkräfte nicht mehr finanzierbar wären. Durch diese völlige finanzielle, militärische und politische Abhängigkeit von seinem US-amerikanischen Protektor ist Israel wohl oder übel gezwungen, mehr oder weniger immer auf einer Linie mit dem Kurs des NATO-Blocks zu sein oder das Ende seiner finanziellen Lebensgrundlage zu riskieren. Der amerikanisch geführte imperiale Block bekommt dadurch in Form Israels ein hundertprozentig zuverlässiges Protektorat in einer Region, in der der Westen als Ergebnis des Kolonialismus und seiner brutalen modernen Imperialkriege verhasst ist und man sonst kaum wirklich zuverlässige Satelliten hat. Das Interesse daran, Israel als einen sicheren Brückenkopf westlicher Imperialinteressen im Nahen Osten solvent und militärisch schlagkräftig zu halten, ist ein gesamtwestliches, das die USA und alle westeuropäischen Staaten teilen. In Deutschland kommt zu diesem außenpolitischen Interesse aber noch ein innenpolitisches doppelter Natur dazu. Die BRD, Rechtsnachfolger des Dritten Reiches und ein zu einem großen Teil von Altnazis aufgebauter Staat, versucht gegenüber der eigenen Bevölkerung wie auf der Weltbühne Akzeptanz und Anerkennung zu sichern, indem sie sich in ihrer Staatspropaganda als geläuterter, guter Staat präsentiert, der aus der Geschichte gelernt und ihre Lektionen beherzigt hätte. Ein Staat, dessen imperialistische Politik heute allein dem edlen Streben nach Verbreitung von Demokratie, Menschenrechten, Frieden und Toleranz diene. Ganz im Gegensatz zum schlechten Imperialismus des einstigen Deutschen Reiches. So war es für die Propaganda der BRD, auch als ihr Staatspersonal noch zu einem guten Teil aus Mittätern des Holocaust bestand und ihre Streitkräfte von Wehrmachtsgenerälen befehligt wurden, auch zentral sich selbst nicht nur als Musterdemokratie, sondern auch als besonders entschieden im Kampf gegen Antisemitismus zu präsentieren. Und um der Welt und der eigenen Bevölkerung diese Entschlossenheit zu beweisen, wählte man den einfachsten und bequemsten Weg. Nicht eine ernsthafte Aufarbeitung der eigenen Geschichte oder gar eine Enteignung und Bestrafung der überwiegend aus Nazis und Nazi-Profiteuren bestehenden eigenen herrschenden Klasse, sondern durch fanatische, bedingungslose außenpolitische Unterstützung des israelischen Staates, den zu unterstützen schon als außenpolitischem Machtinteresse ohnehin geboten war. Für diesen propagandistischen Move war es aber notwendig, das Narrativ durchzusetzen, der israelische Staat und das Judentum seien mehr oder weniger Synonyme und folglich sei zwangsläufig besonders eifriger Kämpfer gegen den Antisemitismus, wer besonders unerschütterlich an der Seite des israelischen Staates steht. Und damit hatte der Nachfolgestaat des Deutschen Reiches dann auch gleich ein Werkzeug in der Hand, seinen inneren Feind, die Linke, mit doppelter Wucht niederschlagen zu können. Wenn der israelische Staat in seiner heutigen Form identisch mit dem Judentum war, dann war jede Gegnerschaft gegenüber diesem Staat und seinem Kolonialregime Judenhass. Nun sind Linke unweigerlich Gegner von Imperialismus, Kolonialismus und einem System der Rassentrennung und kolonialen Gewalt, wie es im Westjordanland heute herrscht, und können deswegen keine Freundin des israelischen Staates in seiner heutigen Form sein. Und damit hatte der deutsche Staat seine Beweisführung zusammen. Der israelische Staat ist gleichbedeutend mit dem Judentum. Wer den israelischen Staat ablehnt, ist somit Antisemite. Linke stehen dem israelischen Staat überwiegend ablehnend gegenüber. Und daraus folgt, die Linken sind Antisemitinnen und müssen als Freiheitsfeinde und Vaterlandsverräter einerseits, finstere Antisemiten andererseits doppelt geächtet und unterdrückt werden. Diese Logik führt jetzt auch zur perversen Situation, dass der von lauter NSDAP-Mitgliedern aufgebaute Nachfolgestaat des Deutschen Reiches im Sinne seiner anti-antisemitischen Staatsräson gerade auch reihenweise linke Jüdinnen verfolgt, die die rechtsradikale Regierung Netanyahu, ihren Krieg in Gaza und ihren Nationalismus kritisieren. Linken jüdischen Orgas werden Demonstrationsverbote von der BRD erteilt. Linke Jüdinnen werden aus öffentlichen und halböffentlichen Institutionen geworfen und so weiter. Dazu hat dieses Narrativ den zusätzlichen Nutzen, rassistische Diskurse politisch nutzbringend bedienen zu können. Die politische Stimmung in Deutschland ist in einem solchen Maß rassistisch und besonders antimuslimisch und antiarabisch aufgehetzt, dass momentan keine bürgerliche Partei glaubt, an den Wahluhren bestehen zu können, ohne zumindest ein bisschen auf dieser rassistischen Welle zu reiten und der Wählerinnschaft zu beteuern, dass man nicht AfD wählen muss, um Migrantinnen das Leben schwer zu machen. Nun haben Menschen, deren Familien aus arabischen Ländern stammen, begreiflicherweise meistens kein positives Bild vom israelischen Staat, der als Satellit der früheren westlichen Kolonialherren heute wiederum eine brutale Herrschaft über Millionen Araberinnen ausübt. Wenn man aber einmal etabliert hat, dass der israelische Staat und das Judentum identisch seien, dann hat man damit auch bewiesen, dass die Mehrheit der arabischstämmigen Menschen in Deutschland offenkundig antisemitisch seien und kann das als zusätzlichen Grund anführen, warum ihnen das Leben schwer gemacht oder sie ganz einfach abgeschoben werden sollen. Und so hat es dann auch nicht lange gedauert, bis die ersten bürgerlichen Spitzenpolitiker, allen voran Friedrich Merz, auf die Idee kamen, den Gaza-Krieg und die Proteste dagegen als willkommenen Vorwand zu nutzen, durch Denunzierung von arabischstämmigen Menschen als antisemitisch und Forderungen nach Abschiebung von israelfeindlichen Migrantinnen Bonuspunkte unter rassistisch eingestellten potenziellen Wählerinnen zu sammeln. Das Politestablishment der BRD bringt es gerade ernsthaft fertig, die Parole Ausländer raus gegen Antisemitismus als Beweis der moralischen Überlegenheit des eigenen Staates zu präsentieren. Welche Aufgaben ergeben sich daraus für die Linken der westlichen imperialistischen Zentren und besonders der BRD? Einerseits die Notwendigkeit, den Lügen der Propaganda der BRD entgegenzutreten. In allererster Linie die der Gleichsetzung vom israelischen Staat oder gar der aktuellen israelischen Regierung mit dem Judentum. Die große Mehrheit der Jüdinnen der Welt sind keine israelischen Bürgerinnen. Und ein guter Teil der israelischen Bürgerinnen sind keine Jüdinnen. Der israelische Staat ist so wenig identisch mit dem Judentum, wie der russische Staat identisch mit dem orthodoxen Christentum ist. Vor allem verkennt diese Gleichsetzung aber völlig, dass Israel selbst wie jeder bürgerliche Staat eine sozial wie politisch gespaltene Klassengesellschaft ist. Der israelische Staat ist auch nicht der Staat aller israelischen Jüdinnen, sondern als bürgerlicher Klassenstaat der Staat der israelischen herrschenden Klasse. Und die Masse der israelischen Arbeiterinnen und Armen leidet selbst massiv unter den Folgen des Kolonialregimes, das ihre Herrscher aufrechterhalten. Der israelische Staat mit seiner aktuellen rechtsradikalen Regierung ist natürlich auch nicht der Staat der israelischen Linken. Die israelische kommunistische Partei, die die Regierung Netanyahu als faschistisch geißelt und ihren Krieg in Gaza als kriminelles Massaker denunziert, ist gerade einer massiven Repressionswelle durch den israelischen Staatsapparat ausgesetzt, der Kommunistinnen als Vaterlandsverräterinnen im Krieg verfolgt. Wer sich heute mit dem israelischen Staatsapparat und der israelischen Regierung solidarisiert, solidarisiert sich damit nicht mit den israelischen Jüdinnen, sondern mit der israelischen extremen Rechten gegen die israelische sozialistische Linke. Linke müssen darlegen, dass Gegnerschaft zum israelischen Staat, zu seinen Kriegen und seiner Kolonialpolitik nicht Feindschaft gegenüber der normalen, arbeitenden und armen israelischen Bevölkerung ist, sondern im Gegenteil Feindschaft gegen eine Politik, die auch für die israelischen Massen selbst ein permanentes Leben in Unsicherheit von Krieg zu Krieg und von Terrorwelle zu Terrorwelle bedeutet. Wir müssen erklären, dass das israelische Kolonialregime und seine Kriege Quelle endlosen Leids auch für normale Israelis sind. Und die Forderung nach dem Ende des Kolonialismus und der Rassentrennung in den besetzten Territorien überhaupt nicht im Widerspruch zu den Interessen der jüdischen Bevölkerung in Israel steht, die ein Leben in Freiheit, Frieden und Sicherheit erst dann wird führen können, wenn die Unterdrückung des palästinensischen Volkes zu Ende gegangen ist. Wir müssen uns offensiv gegen den Versuch wehren, den Antisemitismusbegriff in einer Weise zu gebrauchen, die ausgerechnet den deutschen Staat legitimieren und die Linke diskreditieren soll. Und durch die Verwässerung und Dehnung des Begriffs mit Stoßrichtung gegen links gerade dazu führt, dass der praktisch durchweg von rechts kommende echte Antisemitismus kaum noch sinnvoll analysiert und diskutiert werden kann. Linke müssen gegen die deutschen Waffenlieferungen an Israel, gegen die deutsche politische Rückendeckung für das Kolonialregime agitieren und zeigen, dass dieser Kurs zwar im Interesse der deutschen wie der israelischen herrschenden Klasse liegt, aber nicht in dem der Massen beider Staaten. Und wir müssen uns entschieden wehren gegen jeden Versuch, diesen Krieg in Deutschland in rassistischem und antimuslimischem Sinne auszuschlachten. Gegen jeden Versuch, Muslime pauschal als antisemitisch zu verunglimpfen und darauf neue rassistische Diskurse und unsägliche Abschiebungsdebatten aufzubauen. Und darum, wie praktische Solidarität mit den Opfern sowohl des Krieges als auch der staatlichen Repression gegen Linke und Muslime in Europa konkret aussehen könnte, welche politischen Erfahrungen wir gesammelt haben in den letzten Monaten, möge es jetzt dann auch in der Diskussionsrunde gehen.
In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Fabian Lehr mit dem Vortrag Krieg in Gaza – Perspektiven internationaler Solidarität. Ein Vortrag vom 12. April 2024 im Linken Zentrum Freiburg, veranstaltet von der Gruppe Gemeinsam kämpfen.